Herzlich willkommen bei Dein erstes Mal, dem Men's Health Podcast. In diesem Podcast sprechen Männer über ein erstes Mal, das sie individuell geprägt hat. Das erste Mal auf der Bühne, das erste Mal scheitern, das erste Mal ehrlich mit sich selbst sein. Ein Gespräch über Ängste, Glücksmomente, Ambitionen und mentale Stärke. Alle zwei Wochen mit prominenten Männern aus Sport, Kultur und Wissenschaft.
Moin und herzlich willkommen bei Dein erstes Mal, der Men's Health Podcast, ein besonderer Moment für uns, für mich, Arndt Ziegler, Chefredakteur von Men's Health und meinen bezaubernden Mitgastgeber Martin. Moin Martin.
Moin Arndt, moin Patrick, grüß dich.
Ich grüße euch.
Genau, wir kommen gleich direkt zu unserem Gast, Patrick Ittrich, DFB-Schiedsrichter aus Hamburg. Wir sind sehr, sehr froh, dass du heute hier bist, unser Premierengast. Dein erstes Mal heißt der Podcast, weil wir uns immer bestimmt über ein bestimmtes erstes Mal unseren Gästen nähern wollen. Und Martin, du steigst direkt mal mit unserem Einstieg ein.
Ich mache den Anfang, Patrick. Ist natürlich bei dir naheliegend als Schiedsrichter. Dein erstes Mal Bundesliga-Pfeifen. Ich nehme an, Traumerfüllung. Wie hat sich das angefühlt, als es soweit war?
Das erstmal schön, dass ich da sein darf. Das ist ja immer so obligatorisch im Podcast. Muss man sich mal bedanken für die Einladung.
Aber ich fand es auch ein bisschen unhöflich, dass du es gerade nicht gemacht hast.
Ich bin jetzt auch am Start, muss ich sagen. Und ich finde das natürlich sensationell, dass ich auch Premierengast bin. Weil dann, das hat in den meisten Fällen, ihr wisst ja, die meisten Klicks. Ne? Also müssen wir mal abwarten. Ne? Aber ich hoffe auf ein gutes Weiterleben des Podcasts. Ich bin sehr froh, dass es den jetzt gibt. Das nochmal dazu. Und danke für die Einladung wirklich jetzt mal. Mein erstes Mal fängt eigentlich damit an, indem man angerufen wird und gesagt bekommt, dass man in die Bundesliga aufgestiegen ist. Das ist so der erste, also dieser Anruf, den man dann bekommt, das ist so der, wo alles auseinanderbricht, wo man Tränen in den Augen hat, wo man sein Glück gar nicht fassen kann, weil man da eigentlich sein ganzes Schiedsrichterleben daraufhin gearbeitet hat oder hingearbeitet hat. Und dann war in der Tat mein erstes Spiel im Februar. Ich bin einer der wenigen, der zur Halbserie aufgestiegen ist.
In welchem Jahr war das?
Das war 2016. Ich bin 2015 angerufen worden im Winter und 2016 habe ich dann mein erstes Spiel gepfiffen. Und in Wolfsburg gegen Ingolstadt, das ist jetzt auf dem Papier jetzt kein Monsterkracher, ne? Muss man auch schon mal sagen, ne? Aber ich will ja keinem zu nahe treten. Nichtsdestotrotz ist es dir dann völlig egal. Also du pfeifst dein erstes Spiel. Und da ist man natürlich hart aufgeregt, aber weiß auch, dass man das kann. Sonst würde man da nicht nominiert werden. Und ich habe in der Tat, also das war so ein geiles Erlebnis, weil ich als Schiedsrichter dort keine gelbe Karte zeigen musste bei dem Spiel. Das ist ja auch so eine Besonderheit. Ne? Manchmal treten die da rein, ne? Wo du denkst, ja okay, jetzt hast du gleich nach einer Minute schon drei gelbe Karten. Ja. Ich hatte keine gelbe Karte bei dem Spiel. Die haben mir gefühlt aus der Hand gefressen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich irgendwie einen guten Job gemacht habe oder weil das einfach das Spiel hergab. Ich weiß es nicht. Und was ich auch wirklich nie vergessen werde, als ich dann vom Spielfeld gegangen bin, habe ich nur noch Jens Westen, damals Field Reporter, so nennen die sich die ja dann unten am Platz, die Spieler interviewen, zu mir sagte, ey Perry, weil er mich kannte, geile Performance von dir. Und ich stand nur und denke, jawohl. Und und dann gab es noch eine dritte Halbzeit hier in Hamburg. Also es war wirklich ein unfassbar geiles Erlebnis für mich.
Wie nervös warst du denn vorher? Oder ist man da so im Fokus und man weiß, was man kann? Also dieser Moment, du trittst raus, erstmals Bundesligaspieler hinter dir und dann gehst du raus und guckst in das weite Rund. Was geht einem da durch den Kopf in dem Moment?
Ich war ja vorher schon als Assistent 5 Jahre in der Bundesliga unterwegs oder 6 Jahre sogar. Mhm. Also man weiß aber, es ändert sich komplett, wenn du in der Hauptverantwortung bist. Du nimmst Kameras anders wahr, du nimmst das Umfeld anders wahr, du weißt, die Leute wollen ein Interview von dir, vom Assistenten wollen dir das nicht. Also du bist in der Hauptverantwortung und weißt darum. Aber ich habe mich gut auf das Spiel vorbereitet, weil du versuchst ja alles so auszulegen, dass es für dich am besten ist und dass du bestmöglichst vorbereitet bist. Und trotzdem ist diese Grundnervosität bei dem ersten Spiel natürlich viel, viel höher, als wenn du schon dein 50. Oder 60. hast. Ich bin immer noch minimal nervös, weil es zur Anspannung dazu gehört, vor jedem Bundesligaspiel. Weil ich weiß, was auf dem Spiel steht, wer es alles sieht, was meine Leistung betrifft. Ich sehe, da hängt ja so viel dran. Ja. Aber vor diesem speziellen ersten Spiel bist du natürlich besonders nervös. Aber wenn der Pfiff ertönt, ist vorbei. Der erste.
Was ich mich gerade frage, du sagst es gerade, du kriegst den Anruf und weißt, du bist jetzt in 2-3 Monaten in der Hauptverantwortung. Du warst vorher immer als Assistent. Wie bereitest du dich dann drauf vor, wenn du weißt, du hast jetzt noch 2-3 Monate und dann bist du aber Chef im Ring? Wie geht man damit um?
Also der Unterschied zur zweiten Liga ist ja, sag ich mal, das Mediale in der Bundesliga. Das ist so um ein so Vielfaches höher und auch die Athletik, der sportliche Charakter ist in der Bundesliga um ein Vielfaches höher. Ich sage mal, der Schritt von der dritten zur zweiten Liga ist nicht so hoch wie der von der zweiten zur ersten Liga. Das sehen okay. die Mannschaften, das sehen die Schiedsrichter, das ist eigentlich... eigentlich klar definierbar, meines Erachtens. Und jetzt habe ich ja schon ein paar Spiele gepfiffen, auch in der zweiten Liga. Also bin ja dann auch ein erfahrener Schiedsrichter in der zweiten Liga gewesen. Bin relativ alt in die Bundesliga gekommen mit 36. Das ist jetzt nicht so üblich. Normalerweise bist du vielleicht 3-4 Jahre jünger, wenn du in die Bundesliga aufsteigst. Und ich wusste ja, wie Pfeifen funktioniert. Aber du bereitest dich natürlich auf die Mannschaften vor. Du versuchst dein Training nochmal. Also mit Bundesliga... Beginn oder ich wusste, ich steige in die Bundesliga auf, hat sich auch noch meine Athletik, mein Training verändert. Ich habe mehr gemacht, härter trainiert, mich mehr fokussiert. Also du legst noch eine Schippe drauf, mhm. ehrlicherweise.
Glaubst du denn, dass es vielleicht sogar leichter war, dass erstmal ein Spiel, das erste Spiel war, das nicht so im Fokus ist mit den beiden Mannschaften? Also, dass es nicht gleich das Revierderby war? Oder?
Das ist ja normal. Also du kannst am Anfang verbrennst. Immer, ja, okay. Sonst verbrennst du natürlich. Du kannst okay. jetzt ja keinem Neuling in der Bundesliga jetzt gleich Dortmund Bayern geben und mhm. dann da war es vielleicht dein letztes Spiel, dann ja. kannst du gleich wieder absteigen. Also okay. das funktioniert.
Das
man achtet schon drauf, dass man sanft aufbaut. Und je nachdem, wie du dann performst im Laufe der Saison, im Laufe der Spiele, kann man dir auch gehaltvollere Spiele geben. Aber ich sage immer, das ist vielleicht auch mal so ein Trugschluss. Es gibt auch diese Spiele, wo man vermeintlich denkt, da ist nichts los und dann geht es da richtig rund. Also und da kannst du genauso auf die Schnauze fallen mhm. wie bei Topspielen. Mhm.
Und der Unterschied, das haben wir uns im Vorfeld auch gefragt, so du hast ja auch klein angefangen, wie jeder. Ist das der Unterschied zwischen einem Kreisligaspiel, einem Bezirksligaspiel, alleine was das Spiel angeht, ist der... Wie groß ist der zu einem Bundesligaspiel?
Ja, 100% Umkehr, mhm. also schon, weil es geht ja um die Art und Weise, wie Fußball gespielt mhm. wird. Also da ist ja alles anders. Was ich in einem Kreisligaspiel, sag ich mal, total interessant finde, gerade auch was den Schiedsrichterbezug betrifft, da hörst du halt jeden Einzelnen. Da hörst du halt den Rentner, den Pfarrer, mhm. den Trainer, du hörst jeden Einzelnen auf dich einpöbeln mit einer relativ klaren Stimme. Im Stadion hast du nur die Masse, ne? Also mhm. wenn da einer an sagt, ich schicke mir wieder Scheiße, geh mal nach Hause. So, das hörst du natürlich zu 100%. Das ist im Stadion nicht der Fall, da hörst du ja eine Masse.
Ja.
Aber es geht ja um die spielerischen Akzente, der Spielfluss, die Schnelligkeit des Spiels, die Athletik, die Kombination, die Einzelspieler, das sind alles Unterschiede wie Tag und Nacht. Mhm. Also ich habe zu Beginn jetzt nach meiner Verletzung ein Oberligaspiel in Hamburg gepfiffen und ich will jetzt auch wirklich keinem nahezu nahe treten, aber das merkst du halt, dass da, das ist für mich dann, ich sag manchmal aus Scherz, wenn ich mit einigen Spielern so ein bisschen im Joke rede, sage, das ist Zeitlupenfußball,
ja.
aber das ist wirklich so. Ja. Also im Vergleich für mich dann zur Bundesliga ist das kein Vergleich und das ist einfach so.
Aber das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Also wenn ich mir jetzt ein Drittligaspiel in der ersten Reihe angucke, zweite und erste Liga, da denkst du auch, was machen die in der dritten Liga? Warum ist das so langsam? Also dass man das auch versteht, wie schnell ist eigentlich Bundesliga-Fußball
ja.
an sich. Aber das, was du gerade meinst, wenn du jetzt Oberliga pfeifst, dann ist es von der Umgebung her ruhiger. Das heißt, du hörst auch mehr Pöbeleien. Geht man dann gezielter drauf ein? Weil ich mir jetzt vorstelle, wenn du vor 50.000 pfeifst, dann pöbelt ein Spieler, geht vielleicht auch unter.
Ja, mir geht es ja jetzt eher um, sag ich mal, um die Zuschauer. Ne? Also wenn jetzt, ehrlicherweise, wenn ich jetzt auf dem Platz stehe als Schiedsrichter in der Oberliga, da kommt halt keiner. Ne? Also in der dritten Liga kommt auch keiner, weil mhm. die wissen halt um meine Person. Ne? Mhm. Es gibt immer einige, die versuchen es dann trotzdem, aber da kommt halt keiner.
Ja.
So, also ich habe es dann auch einfach. Ja. Und wenn dann nehme ich mir mal die Zeit, wenn einer von der Tribüne, Edri, warst du da wieder gepfiffen? Dann rufe ich halt zurück, ne? Weil ich halt auch einen Leichen an der Macke habe. Und das mache ich auch früher auch mal in der ersten und zweiten Liga gemacht, dass wenn ich zum Spielertunnel ging und dann standen manchmal, oder es ist immer mal der Fall, dass gerade dort, wo, sag ich mal, das meiste Geld sitzt, mehr oder weniger auf diesen Haupttribünen, die Menschen, die Väter mit ihren Kindern sitzen und wirklich schamlos Worte rausknallen, Sätze, die unter der Gürtellinie sind, die eigentlich Kinder gar nicht hören, die da nicht hingehören mhm. und dich bepöbeln bis aufs Übelste, dass ich manchmal stehen bleibe und die zur Rede stelle, obwohl das ja gar nicht meine Aufgabe ist, ne? Weil eigentlich gehe ich dann, aber ich würde mich interessiert einfach nur, mit welcher Motivation man Menschen beschimpft.
Und was kommt dann da zurück? Was sagen die, wenn du die direkt ansprichst?
Die haben halt keine Antwort. Also ich sage dann, gehe ich konkret zu dem, was ist denn dein Problem? Was habe ich jetzt heute falsch gemacht, dass dein Verein verloren hat? Sag es mir konkret ins Gesicht, ich schreie dann auch an. Und dann steht er und sagt, weiß ich nicht, ist doch egal. So, die wollen halt, also du erkaufst sie ja mit der Eintrittskarte die Pöbelei. Also es gehen ja auch Menschen ins Stadion, um ihren, nicht nur um ihre Mannschaft anzufeuern, sondern im Endeffekt um den die ganzen Druck der Woche, vielleicht sogar unterbewusst loszuwerden. Mhm. Und das muss irgendwo kanalisiert werden, oft im Schiedsrichter, weil die eigene Mannschaft wird nicht angepöbelt. Meistens. Und insofern ist das oft der Fall, dass das so geschieht. Das ist, gehört zum Fußball leider dazu, in diese, zur gewissen Art von Fußballkultur. Ich mag das nicht so. Ich finde generell, dass wir in Deutschland eine tolle Fußballkultur haben. Viele Länder und auch, wenn ich jetzt in die NFL gucke zum Beispiel, also für unsere Fankultur werden wir beneidet in Deutschland, auch zu Recht. Ja. Aber es hat überschreitet oft Grenzen, die nicht okay sind. Und deswegen finde ich, dass man da auch drüber nachdenken muss.
Wo du gerade sagst, Thema Grenzen überschreiten, da hat man schon ja als Außenstehender ab und zu das Gefühl, dass so Schiedsrichter wie so eine Art Freiwild sind. Du sagst selbst, man erkauft sich mit der Karte das Recht zu pöbeln. Da fällt mir oder als Außenstehender natürlich gleich Baba Grafati ein. Der Druck 2011, der Selbstmordversuch, hast du das Gefühl, dass sich seitdem was zum Positiven geändert hat? Oder war das wie leider so oft so ein kurzes Aufflammen und jetzt ist wieder alles wie früher? Wie nimmst du das so wahr?
Das ist sehr facettenreich, weil man als Schiedsrichter Druck von mehreren Seiten verspüren kann. Einmal Druck von deiner eigenen sportlichen Leitung, die der Druck auferlegt, weil du vielleicht nicht gut performst und weil du vielleicht das nächste Spiel nicht bekommst. Dann Druck von den Medien, von der Gesellschaft, Druck von den Vereinen. Wir werden ja beurteilt von jedem. Also wir werden ja von allen beurteilt. Dann Druck von den Fans, Druck im Edeka oder Rewe. Ja, ich will jetzt keine Werbung machen. Ja, oder Lidl oder Aldi. Na, egal. Also wenn du im Supermarkt bist und kriegst da irgendwas gesagt. Oder vor allem, und das ist der schlimmste Druck, den du dir selber machst, wenn du ein Spiel leitest. Und das ist die erste Frage, die man sich beantworten muss. Und danach geht es ja weiter, indem du sagst als Schiedsrichter, wie werde ich eigentlich generell behandelt, vielleicht auch im Bezug zu früheren Jahren. Und da kann ich aber nur sagen, für mich bezogen, weil ich ja alle Jahre mitbekommen habe, es ist deutlich besser geworden. Also gerade medial, gerade die Sicht auf Schiedsrichterei, auch von Fernsehunternehmen, von Medienunternehmen, ist die Sicht auf die Schiedsrichterei, die Transparenz auch unsererseits viel, viel besser geworden. Wir werden das nie ändern können, dass man auf einen Unparteiischen oder eine Unparteiische schimpft, weil man ja immer sein Recht für sich beansprucht. Und man will immer Recht haben und dieses Wort Gerechtigkeit, das ist ja immer nur für den am wichtigsten, der sich selber gibt. Insofern wird das nie hundertprozentig ausgemerzt werden, aber ich glaube schon, dass es generell besser geworden ist. Wobei, und der gesellschaftliche Aspekt, den wir mittlerweile in unserem Land haben und in der Welt haben, wieder in eine Richtung geht, dass man genau diese Berufe und diese Ehrenämter, die eigentlich für die gute Mitte der Gesellschaft sorgen und für eine Unparteilichkeit am meisten angreifen. Ob es Polizei ist, ob es Feuerwehr ist, ob es ehrenamtliche Tätigkeiten sind, die immer weniger werden, ob es Trainer sind, Trainerinnen, Schiedsrichter, also alle, die im Endeffekt für eine stabile Mitte sorgen, im ehrenamtlichen und im gesellschaftssozialpolitischen Rahmen, dass die am meisten angefallen und angegriffen werden. Und das ist eine Richtung, die halt umgekehrt werden muss.
Was glaubst du, woran das liegt? Weil es einfach so leicht ist? Weil jeder meint, da mitreden zu können, weil jeder dazu eine Meinung hat? Oder warum ist das deiner Meinung nach so?
Ja, also das gab es auch früher schon. Es ist natürlich sichtbarer durch, und da muss man einfach Social Media mitnehmen, also es ist einfach sichtbarer geworden und es werden ja auch viele Sachen verbreitet, die nicht stimmen. Aber wir haben einfach durch viele, viele Aspekte im gesellschaftlichen Miteinander verlernt, in einen Diskurs zu gehen, in einen Disput zu gehen, in eine Debatte zu gehen. Weil ich sage immer, ich versuche es eigentlich immer so zu positionieren, weil ich das für mich so festgestellt habe, dass wir mehr oder weniger in eine Gleichgültigkeitsgesellschaft kommen. Also jeder darf machen, was er will. Was ich grundsätzlich nicht verkehrt finde. Also ich finde, dass wir uns, dass viele Dinge geöffnet wurden und viele Dinge möglich sind, die es früher nicht gab. Das ist großartig, weil ich es auch an meinen Kindern sehe. Ich habe ja nun 4. Von einer Frau muss man heutzutage sagen. Ne?
Alles richtig gemacht. Ja.
Aber trotzdem gibt es gewisse Dinge, die vielleicht vorgegeben werden müssen. Und wenn man in gewisserlei Hinsicht alles das machen darf, was man möchte, dann kann man mal vom Weg abkommen, wenn man es nicht schafft, den Weg alleine wiederzufinden. Aber ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft einfach wieder mehr miteinander reden müssen. So. Und das ist so, dass ich habe da jetzt auch kein hundertprozentiges, klares Ziel vor Augen, aber ich glaube, dass gewisse Vorgaben gemacht werden müssen, damit es uns vielleicht wieder ein bisschen besser miteinander geht.
Ich habe noch mal eine Rückfrage zum Thema Baba Grafati.
Ja.
Was hat das in dem Moment mit dir gemacht? Also ich meine, das hat uns alle total bewegt. Was macht das mit jemandem, der... Hast du dir in dem Moment gedacht, Kacke, dass so könnte es mir auch gehen. Warum tue ich mir diesen Druck an? Warum mache ich das? Oder was hat das, du erfährst das, du hörst das, was geht dir da im Kopf vor?
Also ich muss dieses Thema Baba Grafati, vielleicht muss ich das euch nochmal erklären oder den Zuhörern und Zuhörern nochmal erklären in aller Form. Ich habe ja mit Baba keinen Kontakt. Seitdem, eigentlich mehr oder weniger seit dem Vorfall, keinen richtigen Kontakt mehr. Du denkst ja in dem Moment auch gar nicht drüber nach, weil ich wusste ja den Auslöser gar nicht. Ich weiß ja, ich habe ihn ja nur vorgefunden mit meinen Kollegen und da haben wir erste Hilfe geleistet und ich wusste ja gar nicht, worum es geht. Und was in einem Menschen wirklich vorgeht, das weiß ich immer noch nicht. Ja. Also, ne? Also was geschrieben steht, was gesagt wird, was öffentlich von ihm auch publiziert wird, das ist das, was er sagt. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht.
Ja.
Und da habe ich mich jetzt auch von distanziert, muss ich sagen, weil sonst gehst du ja selber ein bisschen kaputt dran.
Ja.
Also im ersten Moment ist das, wenn du jemanden so vorfindest, der suizidale Absichten hat oder nicht nur Absichten hat, sondern sie auch mehr oder weniger vollzieht und du musst denjenigen retten und das ist unvorbereitet, das ist ein Freund in dem Moment, dann bist du, dann, also ich habe funktioniert. Das hat mich Jahre mitgetragen. Also das kommt erst später. Und ich habe versucht, einen Abschluss zu suchen mit ihm. Das hat nicht funktioniert. Und ich will die ganzen Themen jetzt auch nicht wieder aufgreifen, weil das einfach zu viel drumherum passiert ist, auch medial. Ich hätte es mir gewünscht, ist nicht passiert. Das ist auch okay so. Und ich habe damit lange abgeschlossen. Aber du denkst in dem Moment nicht drüber nach, warum macht irgendjemand irgendwas? Und trotzdem sind wir alles Individuen. Jeder speichert das für sich so ab, wie er es gerne hätte. Ich könnte nie von mir behaupten, dass mir das nicht passieren würde. Ich glaube es zwar nicht, weil ich ein anderer Typ bin vielleicht, aber da kann keiner die Hand für ins Feuer werfen. Ich sage immer, und das ist so mein Credo, wir haben alle, wenn ihr zum Bäcker geht, dann kriegst du aber so einen Stempel, dann, wenn du 10 voll hast, dann kriegst du beim 11. Stempel ein Brötchen umsonst. Und wir haben alle so eine persönliche Stempelkarte. Und bei jedem Ereignis kriegen wir alle so einen Stempel. Und der eine hat eine Stempelkarte, da passen 100 Stempel rein. Und dann hat einer eine, oder eine haben einen Stempel, wo nur 5 reinpassen. Und wenn der 6. Stempel kommt, bist du fertig. Und das weiß
keiner.
Das weiß keiner.
Finde ich einen guten Punkt, auch gerade das, also was mich oft beschäftigt, ist das Thema Fehlerkultur. Gefühlt darf jeder einen Fehler machen, nur Schiedsrichter nicht. So nehme ich das wahr. Die sind angreifbar ohne Ende. Wenn du jetzt auf dem Platz stehst und definitiv für dich weißt, ich glaube, ich lag daneben, oder vielleicht jetzt auch durch den VAR, dir jemand sagt, Patrick, guck nochmal drauf, du guckst drauf, du weißt für dich, ich muss jetzt noch 80 Minuten das Spiel leiten und hier sitzen 50.000 und es sitzen noch hunderte von Millionen vorm Fernseher und alle wissen, Ittrich, du hast einen Fehler gemacht. Wie geht man damit um, das Spiel sauber zu Ende zu bringen? Wie sortierst du das vielleicht weg? Wie kriegst du den Fokus wieder auf? Abhaken, weiter geht's, kann ich eh nicht mehr ändern.
Ja, das ist eine mentale Aufgabe, auch eine psychologische, auch eine vielleicht sogar eine sportpsychologische Aufgabe, die man als, sag ich mal, professioneller Schiedsrichter für sich klären muss. Also für mich ist wichtig, mache ich einen Fehler auf dem Platz und der ist bekannt, dann hake ich den sofort ab und die Aufarbeitung kommt nach 90 Minuten. Der ist weg. Also ich packe den vor eine Wand und dann ist der weg.
Der ist komplett weg.
Ich denke überhaupt gar nicht mehr drüber nach, weil sobald du im System abgespeichert hast und denkst darüber nach, was du falsch gemacht hast und dann kommt die nächste dicke Entscheidung, die du treffen musst, bist du nicht frei für die nächste Entscheidung. Das ist unmöglich.
Aber ist das in der Halbzeit ein Thema zwischen dir und deinen Assistenten?
Ja, das ist in der Halbzeit Thema.
Okay, aber dann ist es ja wieder da.
Dann ist es wieder da, aber nur Patrick Hakes, wenn man merkt, manchmal zweifelt man ja trotzdem, und dafür hast du ja auch ein Team, dass die dich natürlich auch wieder dann reinholen, auch während des Spiels. Komm, abhaken, weiter geht's. Aber ich habe es für mich eigentlich so versucht zu klären, dass dieser Fehler für mich weg ist. Und natürlich spricht man eine Halbzeit drüber, weil er natürlich auch eine Halbzeit, macht ja keinen Sinn, ich kann ja nicht hingehen und sagen, spreche ich mir nicht drüber, das macht keinen Sinn. Also man kann schon sagen, okay, das ist passiert, aber es ist jetzt irrelevant fürs Spiel, weil wir müssen weiter funktionieren.
Ja.
Und dann kommt die Aufarbeitung danach. Dann kann ich mich damit beschäftigen, warum ist der Fehler passiert? Wie ist er passiert? Kann ich ihn besser machen? Kann ich ihn irgendwie Stellung spielen? Können wir im Team besser agieren? Das kommt alles danach. Aber das ist schon hart, wenn du sofort mit dem Fehler konfrontiert wirst. Früher war es so, ohne VAR hatten wir die Fernsehanstalten. Es gibt ja eine Produktionsfirma, eine Tochter der DFL, die nennt sich Sportcast. Und die sagen uns, wann wir aufs Spielfeld gehen sollen. Die zeigen dann an 3, 2, 1 und dann wird gepfiffen. Also die im Endeffekt sind für die Produktion des Fußballspiels zuständig.
Ja.
Und manchmal war es so, wenn du den einen oder anderen gut gekannt hattest, dann konnte der dir in der Halbzeit sagen, was der Kommentator gesagt hat und eventuell, ob du doch einen Fehler gemacht hast in der 12 Minuten, den Elfer, der war doch kacke. Ja, so. Das war aber auch nicht immer alles safe, weil es sein kann, dass es auch immer nur eine Laienmeinung ist. So, aber jetzt wirst du ja zu 100% sofort mit dem Fehler konfrontiert. Das heißt, ich renne mit Puls 180 Richtung Strafraum, pfeife einen Strafstoß, bin mir 1000%ig sicher, der haut den da aus den Socken und der macht die Schwalbe der Nation. Und dann sagt der VAR zu mir, Patrick, die haben die Situation überprüft, ich erkläre ja alles live dem Videoassistenten. Das heißt, alles, was ich sehe und pfeife, erkläre ich gleichzeitig kommunikativ, dass der mich hört.
Verstehe.
Also das ist freigeschaltet, der Videoassistent hört alles, was ich sage. Und ich sage dann, für mich klarer Fußtreffer, ist für mich ein Stempeln, so heißt es heutzutage, wenn er einen auf den Fuß tritt, für mich ein klares Stempeln im 16er, der trifft ihn ganz deutlich am Sprunggelenk, klarer Strafschuss für mich. So, und dann muss ich kurz warten, dann werden die Bilder mit dem, was ich gepfiffen habe, überprüft. Und dann sagt er zu mir, Patrick, wir haben das überprüft, der tritt neben dem, der lässt sich fallen, für uns ist eine Schwalbe, ich rate dir, geh mal raus und guck's dir an.
Ja.
Er gibt mir keine endgültige Entscheidung, denn ich als Schiedsrichter treffe die Entscheidung. Du weißt aber schon, Scheiße.
Wenn er dich rausholt, ist das kein gutes
Zeichen. Ist das zu 99%, korrigierst du, oder zu 90%, so. Dann bist du live mit deinem Fehler konfrontiert.
Ja,
sofort.
Du läufst ja dann schon mit dem Wissen quasi zum Bildschirm und weißt,
so, ach, und dann läufst du mit dem Wissen zum Bildschirm und sollst dann danach im Announcement, im Verkünden der Entscheidung auch noch den Leuten in einem so juristischen, klaren, guten Dreischritt erklären, nach Ansicht der Bilder und nach Überprüfung und am Ende steht das und das. Du denkst schon beim Hinlaufen, ah, was sage ich jetzt eigentlich, und hast noch gar nicht die Situation vor Augen. Das musst du erstmal alle lernen. Also es wird immer mehr von uns verlangt und erwartet. Gerade ist das für die, sag ich mal, die mentale Stärke schon eine herausfordernde Situation.
Aber ist da nicht irgendwann mal das Maximum erreicht? Also
ich finde, ist bei mir das Maximum erreicht, ich bitte dich.
Ich meine, also bei dir glaube ich nicht. Genau, nein, aber du weißt, was ich meine. So dieses,
100%, nein.
Dieses, also wirklich dieses, jetzt müsst ihr euch da auch noch hinstellen und das allen erklären. Was kommt denn als nächstes?
Ja, das ist eine gute Frage.
Und könnt ihr euch dagegen wehren?
Also gibt es die Möglichkeit? Auch noch die Refcam, wo auch noch alles aufgezeichnet wird. Ja, genau. Und dann kriegst du auch noch mit, wie du mit denen kommunizierst. Du darfst ja immer, also ich glaube schon, dass irgendwann eine Grenze erreicht ist, aber es ist ja auch eine Grenze erreicht von der dritten Liga zur zweiten Liga, zur ersten Liga. Es hat auch eine Qualitätsfrage. Das hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber es werden dann halt immer nur die Besten genommen. Und die es dann nicht mehr leisten können, das ist ja im Fußball ähnlich, die pfeifen dann halt keine Bundesliga.
Aber apropos Grenze erreichen.
Ja.
Jetzt muss ich ja vorsichtig sein, was ich sage, aber wir sind ja ein Jahrgang.
Ja.
Das heißt, du bist noch blutjung, aber mit 46 für die Schiedsrichterei jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste.
Das
kommt
das
ab und zu auf den Platz, und vor allen Dingen, also ich bin mir fast sicher, dass es vorkommt, dass du dir ab und zu mal denkst, oh Mist, der ist mir echt zu schnell, ich komme nicht hinterher.
Nein,
natürlich nicht.
Gut, knapp, nein.
Also wie, mal ernsthaft, wie geht's, also keine Ahnung, du pfeifst, ich muss ja keine Namen nennen, aber du pfeifst wahnsinnig schnell einen Spieler.
Ja, kannst ja auch. Es gibt ja super schnell. Du hast ja auch auf der linken Seite hier in Dortmund, hier im, wie heißt der?
Riason, oder ist der nicht so schnell?
Nein, Mensch, mein Gott, jetzt kriege ich Adeyemi, Mensch, den meine ich doch. Manchmal fand ich Spieler, weil ich einen Jahr nicht mehr gepfiffen habe, kenne keine
Bundesliga-Spieler. Da versuchst du ja nicht dran zu bleiben. Ne?
Nein, also das ist Laufökonomie.
Klingt ein bisschen lustig, aber ist wirklich so.
Ja, natürlich.
Dann
ich kann, weil also, ich schaffe, die laufen 36 km/h an der Spitze. Mhm. Das schaffe ich nicht mehr, da schaffe ich im Glück die Hälfte. Also ein bisschen mehr schon, aber. Mhm. Also meine Spitzenzeit war mal 32 km/h. Mhm. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Aber das ist, je älter du wirst, einfach nicht mehr möglich. Mhm. Das ist einfach nicht mehr möglich. Du trainierst wie ein Stier eigentlich zur Erhaltung, aber du kannst nicht mehr draufpacken. Das ist eigentlich in dem Alter, sage ich mal jetzt, in dem ich mich befinde, nicht mehr möglich. Und das Gute ist, im Schiedsrichterwesen, du kannst durch Laufökonomie, kannst du schon vieles wegmachen. Mhm. Du brauchst aber trotzdem eine gewisse Sprintstärke und eine gewisse Ausdauerstärke, Intervallstärke. Sonst kannst du in der Bundesliga nicht pfeifen. Mhm. Und deswegen ist ja auch irgendwann auch Schluss. Wann ist bei Spielern Schluss? Sag ich mal, wenn du im Schnitt sagst, wann hört ein Spieler auf? Dann also sagst
ich
du,
glaube, ich könnte mal, immer noch mit 38.
Ich muss dich auch sagen, aber du bist ja, könntest immer noch fast mein Sohn sein. Also insofern, es ist ja, sagen wir mal 32, 33, hören die auf.
Ja.
Im Schnitt vielleicht.
Ja.
Ne?
Ja.
Mal einer, hast mal einen Ausreißer nach oben,
klar.
Dann hast du auch mal Sportinvaliden, die nach unten. Ich meine, ich habe schon ein paar Verletzungen hinter mir, ne? Also ein paar dicke Verletzungen. Die hören dann auf, weil die einfach sagen, okay, ich leiste das nicht mehr.
Ja, klar.
Da fangen wir ja erst an.
Ja, ich, also.
Ne? Da fangen wir erst an und deswegen sage ich, Schiedsrichterei ist eine eigene Sportart.
Ja.
Weil wir eine komplett eigene Philosophie des Laufens und eine komplett eigene Art und Weise des Sports auf dem Platz haben. Das ist was ganz anderes. Und trotzdem, um die Frage letztendlich am Ende zu beantworten, man schafft natürlich nicht mehr, so einem Spieler näher zu kommen. Das ist unmöglich.
Mhm.
Aber du schaffst es durch Laufwege und dann doch auch durch Training, Athletik etc., was alles dazu gehört, was ich schon dazu sagte, trotzdem auch dort zu sein, wo es brennt. Das ist auch eine Sache von Erfahrung.
Ja.
Antizipation. Du weißt ja auch manchmal, wo kommt der Ball hin. Das ist ja auch ein ganz großes Thema im Schiedsrichterwesen, die Erwartbarkeit. Wo muss ich mich aufhalten und wo kann es brennen, damit ich dort stehe? Das ist bei Zweikämpfen so. Das ist bei Situationen im 16-Meter-Raum so in der Box, wo du weißt, da kann es zu einem Strafstoß kommen. Und die Laufwege haben sich extrem verändert. Früher gab es die sogenannte Diagonale. Du heißt immer gegenüber auf dem Pendel. Du musst dir vorstellen, du hast ein Fußballfeld und auf der einen Seite läuft der Assistent, auf der anderen Seite läuft der Assistent und du bist immer im Endeffekt in einer Diagonalen, dass du immer auf 16er Höhe den Assistenten auf der gegenüberliegenden Seite hast, weil der deckt im Endeffekt den Raum bei sich ab.
Okay.
Das ist vorbei. Du musst der Schiedsrichter überall auf dem Platz haben, weil es gibt so viele tote Räume auf dem Platz, wo keiner hinkommen kann. Das heißt, es muss eigentlich überall sein. Deswegen hat sich das Laufverhalten und auch die Laufgeschwindigkeit und vor allem auch die Laufmasse in Kilometeranzahl extrem nach oben verändert.
Also ich, wenn ich jetzt aktiver Spieler noch wäre, könnte es mir dann, glaube ich, nicht verkneifen, dem Schiedsrichter auch mal einen Spruch zu drücken im Sinne von, ja, kommst nicht mehr ganz hinterher. Ist das Thema, also wie ist der Austausch mit den Spielern? Ist das so, bei mir war das früher unantastbar.
Dazu muss man kurz sagen, dass ich als Beobachter kann ja kurz mal sagen, dass Martin selbst mal in der U-Nationalmannschaft gespielt hat. Und deswegen, das wäre ja auch was gewesen, ihr beide, ob ihr euch überhaupt vertragt. Aber es klappt ganz gut. Deswegen weitermachen, Martin. Das war jetzt so für uns.
Die meisten Fußballer sind ja, ehrlicher, also die sind ja auf dem Parkett anders wie nebenan. Also viele, ne? Weil da wird so ein Schalter umgelegt bei den meisten und dann sind die nur noch völlig ferngesteuert unterwegs und sehen noch die Pille und ihre Mitspieler und alle anderen sind teilweise freiwillig und sobald das Spiel vorbei ist, dann kommen sie in die Kabine und wollen eine Cola, weil es in der eigenen Kabine keine Cola gibt. Also insofern erzählt mir nichts.
Ich würde das sofort unterschreiben. Ja. Also ist so die Frage, wie geht man damit um? Was lässt man zu? Hat man irgendwann ein Gespür dafür? Wie gehe ich mit Spielern um? Gibt es verschiedene Spielertypen? Gibt es bestimmt, aber dass das halt, dass du trotzdem der Chef bleibst auf dem Platz, dass dir da keiner auf der Nase rumtanzt.
Es gibt eine wichtige Regel, die man als Schiedsrichter beachten muss. Kumpanei geht nicht, ja. Und ich versuche immer auf Augenhöhe mit den Spielern zu sein. Aber ich muss immer, wenn man sich zwei Linien denkt, die aufeinander zugehen, muss ich in der Linie in der Mitte immer ein Stück drüber stehen, weil ich bin der Schiedsrichter. Ja, also ich bin ein sehr kommunikativer Schiedsrichter. Also bei mir geht es immer Zuckerbrot und Peitsche. Die Spieler wissen eigentlich genau, woran sie bei mir sind und ich rede gut und viel und auch angenehm mit den Spielern und erwarte auch, dass man mit mir redet. Aber sie dürfen eine Grenze nicht überschreiten.
Aber das ist ja der Vorteil für mich oder generell für Spieler. Sie wissen, sie können das erwarten, was kommt.
Genau. Als Spielleiter, ja, ich nenne den Schiedsrichter ja immer Spielleiter, musst du berechenbar sein. Du kannst nicht die eine Aktion so machen und die andere so machen. Ja. Du kannst dich da nicht pfeifen und da pfeifen. Du kannst dich mit denen schimpfen und mit dem reden, als ob er dein bester Kumpel wäre. Das funktioniert so nicht. Es gibt natürlich mal Momente, wenn ich jetzt einen Trainer habe, den ich schon Ewigkeiten gepfiffen habe, den ich schon lange kenne, dann klatsche ich mit dem mal ein und dann kommt irgendein anderer, den ich noch nie gesehen habe, mit dem klatsche ich auch an, aber dem begegne ich anders. Das heißt aber nicht, dass ich ihn nicht anders behandle. Ja? Aber da musst du natürlich vorsichtig sein, weil das kann dir immer als Schiedsrichter negativ ausgelegt werden, weil du bist die Unparteilichkeit, das ist deine Instanz. Du bist die Neutralität in Person. Ja. Und wenn du von vornherein schon sichtbar andere anders behandelst und dann im Spiel auch eventuell noch zu einer Situation kommt, wo die sich dann benachteiligt fühlen, dann hast du die Lampe an. Deswegen musst du immer gucken, dass du das sauber verpackst und sauber auch ansprichst. Ich rede aber auch mit den Menschen, ja. Wenn ich jetzt zu dem einen Trainer gehe und den kenne ich Ewigkeiten, ne, mit dem Steffen Baumgart, ne, mit dem ich mich auch immer beschimpfe, ne, weil das ist so Regel, ne, aber ein cooler Typ, ich mag den gerne, so hat aber nichts damit zu tun, dass ich den im Spiel nicht anders behandle. Dann sage ich, und auf der anderen Seite ist ein Trainer, den ich noch nie gesehen habe, dann kann man auch mal sagen, hör mal zu, den Steffen, den kenne ich schon Ewigkeiten, mit dem ich einklatsch, dich kenne ich nicht so lange, aber das hat damit nichts zu tun, ich freue mich trotzdem auf das Spiel und gutes Spiel wünsche ich Ihnen. So, also man muss ja miteinander reden, so.
Aber du bringst es auf den Punkt. Also Kommunikation ist der Schlüssel sowieso in der Gesellschaft, aber auch dann halt im Stadion auf dem Platz mit den Mannschaften, um halt unparteilich zu bleiben.
Ja, ohne Frage. Also ich finde, wie als Schiedsrichter, das ist ja manchmal so, einige haben ja früher gedacht, wir werden mit dem Raumschiff vom Planeten Pluto abgeholt. Ja?
Ist das nicht so?
Das ist nicht so. Ach. Das kann ich dir jetzt, ich kann dir den Zahn ziehen, da werden wir abgelegt, ne, am Sportplatz. Und am Ende vom Spiel werden wir wieder eingeladen, da geht die Klappe wieder zu, wir fliegen wieder zum Planeten Pluto. Also wir sind Menschen. Ne? Also es ist schon so, dass das der Fall ist. Und insofern, ich glaube, mit uns kann man auch ganz gut mit vielen von uns Pferde stehlen gehen. Und das merken auch die Spieler. Und wie gesagt, Schiedserei ist sehr, sehr transparent geworden mittlerweile. Es wird ja alles, wird ja auf Schritt und Tritt, werden wir ja auch mittlerweile aufgezeichnet mit Dokus etc. Da gibt es so viele Sachen. Und das ist auch richtig so. Aber es gibt gewisse Dinge. Und ich glaube, das wirst du mir als ehemaliger aktiver Fußballer auch sagen, die dürfen gerne auf dem Platz bleiben.
Unbedingt. Also ich, Formulierung... Die stelle ich heute noch in Frage, die dann da so rausrutschen, weil es einfach höchst emotional ist.
Du genau, bist halt aber ich rede, und vielleicht, und nicht, dass die Leute das verwechseln, also da wird sich nicht ständig beleidigt auf dem Platz, das ist nicht der Fall.
Ja, ja.
Ne? Also da kommen mal zwei härtere Wortfetzen, aber es ist nicht, dass man sich ständig mit harten Worten beleidigt, weil dann fliegen die Leute raus. Also wenn mir einer kommt und sagt ein gewisses Wort zu mir, dann fliegt er halt raus. Das ist mir auch egal, ob er dann sagt, es ist mir rausgerutscht, das hat nichts hier nichts zu suchen. Also trotzdem muss man eine gewisse Etikette wahren auf dem Platz und trotzdem gibt es mal härtere Sprüche. Und eine Sache noch, nur ich habe ja das Mikrofon, ne? Also das, was ich sage, wird aufgezeichnet. Wenn jetzt einer aus 3 Metern angelaufen kommt und mich anschreit, hört man nicht, was der sagt. Das heißt, ich muss immer die Ruhe bewahren. Immer. Immer. Und wenn ich mal einen raushaue, ja, dann muss ich ganz genau mir überlegen, was ist. Und je mehr Aufzeichnungen im Fernsehen es gibt, je mehr Refcams es gibt, je mehr Transparenz es gibt, schränkt es mich natürlich auch manchmal und gerade mich als Schiedsrichter, weil ich ihn sehr kommunikativ bin, auch manchmal in meiner Art und Weise ein Spiel zu leiten, weil ich komme über die Persönlichkeit und das macht mir auch das ein oder andere Spiel leichter, weil ich dann, wie du schon sagtest, Spielertypen, Spielercharaktere greife, mit denen rede, auch mal anders. Ja. Vielleicht nicht immer nach einer gewissen Etikette, sondern auch mal anders, je nachdem, was ein Spieler braucht und damit dann auch gut fahre. Das hat nichts mit der Entscheidungsqualität zu tun, dass ich einen Strafstoß richtig pfeife, eine rote Karte richtig gebe, sondern das hat damit zu tun, dass ich auf dem Spiel ein Klima, auf dem Spielfeld ein Klima erzeuge, mit dem alle gut auseinander zurechtkommen.
Du sagst gerade, und ja, das merkt man hier im Podcast auch, du bist ein kommunikativer Mensch.
Ja.
Ist das auch abseits des Platzes so? Also worauf ich hinaus will ist, also du, ihr seid unter Druck, unter hohem medialen Druck von den Fans, von den Zuschauern, von den Trainern, dann kommst du nach Hause, hast vielleicht ein Spiel abgeliefert, was nicht so gut ist. Was macht dann quasi, ist immer groß gesagt, aber was macht der Mensch Patrick Ittrich dann? Wie geht er damit um, wenn es mal nicht gut lief? Tauschst du dich aus? Redest du über die Gefühle? Und ja, jetzt ist so ein bisschen Klischee, aber dieses Thema Männer und Gefühle, wie, also du tauschst dich aus und mit wem und wer ist da so dein Anker, dein emotionaler?
Ja, da gibt es mehrere emotionale Anker. Ich habe natürlich mir so ein, ich sag mal, so ein Konglomerat von Menschen aufgebaut, mit denen ich über die Sachen rede. Das sind Freunde von mir, teilweise auch Schiedsrichter, die in derselben Klasse pfeifen. Freunde, die es verstehen, aber auch Menschen, die damit überhaupt nichts zu tun haben und die mein Wirken von außen ganz anders betrachten können. Und das sind viele, auch teilweise Schiedsrichter aus anderen Sportarten. Wie gesagt, natürlich die Familie ohne Frage, das steht ja völlig außer Frage. Ja. Und mit denen tauscht man sich aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es gab schon 2, 3 Spiele, die haben mich wirklich auch emotionalisiert und getroffen, traurig gemacht oder was, also alle Emotionen, die man sich vorstellen kann, wenn ein Spiel nicht gut lief, mit allem, was danach kommt. Ne?
Kannst du da ein Beispiel nennen, mal konkretisieren, welches so emotionales Erlebnis
war? Ich rede eigentlich immer, ich benutze 2 Beispiele. Einmal habe ich das Spiel Wolfsburg gegen, wieder Wolfsburg übrigens, in Wolfsburg ist immer was los, ehrlicherweise. Wolfsburg gegen Schalke gepfiffen, das war so das erste Spiel, was völlig entglitten ist, wo ich aus einer roten eine gelbe gemacht, aus einer gelben eine rote gemacht habe, Anfänge des Videoassistenten und dann habe ich die Karten vertauscht, dann wollte ich einem gelb zeigen, habe ihm eine rote Karte gezeigt, habe die wieder weggepackt, ich war völlig auf, also ich war völlig auf, komplett auf und musste dann danach auch noch 3 Tage nach Ufa fliegen, West-Ural, Moskau FK Ufa gegen Glasgow Rangers als vierter Offizieller. Ich hatte Bock auf gar nichts mehr. Du hast danach telefoniert, dann hieß es, der ist so schlecht, der muss absteigen und keine Ahnung was. Also, der prasselt alles auf einen ein. Dann fliegst du erstmal noch in Ural irgendwo hin. Dann musste ich von da zum Sportgericht fahren, weil die rote Karte, die ich gegeben habe, die wurde angefochten von dem Verein. Also das war eine Woche zum Vergessen. Das war schon, und dann hast du das nächste Spiel vor der Brust, wo du vielleicht dann irgendwann wieder nach 3 Wochen Bundesligaspiel kriegst, das muss dann funktionieren, ja, weil wenn du wieder Kacke pfeifst, dann weiß man auch irgendwie, das ist gerade nicht so gut mit dem, man hat auch mal Phasen, wo es nicht so gut läuft. Und dann gab es auch mal ein Spiel, das war überhaupt nicht, weil ich mit dem Kopf ganz woanders war. Von vornherein, und ich sage immer, das sage ich auch immer, wenn ich manchmal auch spreche, über Kritikkultur und über Kommunikation und den eigenen Anspruch an sich, also wenn du ein Bundesligaspiel pfeifst, das ist eine gewisse High Performance, sage ich jetzt mal.
Absolut.
Und da musst du komplett frei mit 100%iger, und 100% ist mal so eine Sache, ne? Habe ich gerade ein gutes Beispiel gehört, was ist eigentlich 100%, aber jetzt, also da musst du wirklich topfit und gut bestens vorbereitet in so ein Spiel gehen. Und wenn du das nicht kannst, musst du es eigentlich abgeben. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich gesagt habe, das schaffe ich schon irgendwie. Mhm. Ist mir ist auch entglitten. Nicht so schlimm, aber ist auch entglitten, weil das waren dann private Sorgen, die ich hatte in der Familie. Und dann merkst du, das geht nicht. Und dann musst du dir selber so treu sein und sagen, dann gehe ich heute nicht zur Arbeit. Dann nehme ich mir, Woche, dann kann ich einfach mal nicht. Dann muss man sich das eingestehen und sagen, jetzt ist auch mal gut. Und das gilt gerade, wenn du in der Öffentlichkeit bist, noch viel, viel mehr, weil wenn dann ein Fehler passiert, kann der natürlich multiplizierend so extrem sein, dass sich das irgendwie nach hinten beamt und das kann nicht funktionieren. Deswegen, aber da habe ich mir schon vieles aufgebaut und über die Jahre wirst du auch erfahrener, man kann auch mit gewissen Rückschlägen dann auch besser umgehen. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? So, aber das, ja, und ich habe einen Sportpsychologen, also einen festen, mit dem ich mich relativ häufig austausche. Jetzt in letzter Zeit ein bisschen weniger, aber das gilt ja auch für Verletzungen und für Rückschläge, auch für mentale, wenn du sagst, komme ich nochmal wieder, all solche Sachen, die
spielen auch mit rein. Also den nimmst du auch quasi remote in Anspruch. Den rufst du an, wenn was ist.
Genau.
Und der, seit wann hast du den?
Den habe ich seit 2012.
Gab es damals. Jetzt ist es genau die Zeit wieder mit Baba Grafati, aber hatte das damit was zu tun?
Das hatte damit, man hat damals Sportpsychologen eingeführt für die Schiedsrichter, genau. Ich habe ihn aber für mich genutzt, also bei mir war es so, ich habe ihn dafür genutzt, ich bin nicht in die Bundesliga aufgestiegen. Es gab so bei mir Jahre, bin 2009 in die zweite Liga aufgestiegen und bin fast jedes Jahr aufgestiegen, nachdem ich auch schon mal wieder abgestiegen bin. Und ich habe so gut gepfiffen, dass ich eigentlich damit fest damit gerechnet habe. 2010 wurde mir auch gesagt, du steigst in die Bundesliga auf. Mhm. Da wäre ich 32 gewesen, hätte ich vielleicht noch eine FIFA-Karriere vor mir gehabt und da war ich richtig gut. Und dann kam ein Spiel, wo ich echt kacke gepfiffen habe. Und damit war die Saison beendet für mich. Weil das so eine schlechte Note gab, dass du damit einfach nicht mehr in die Range in der zweiten Liga kommst, um aufzusteigen.
Ja.
So, und ein Jahr später, 2011 dann Baba Grafati, 2012 Kreuzbandriss, 2013 völlig unerwartet, hammerhart, meine Mutter gestorben, mit allem drum und dran, Vater betreuen. Also da kommen dann so Sachen auf einmal, alles. Ja. Und dann ordnest du dich vielleicht selber oder wirst in eine Schublade eingeordnet, als Schiedsrichter, und kommst aus dieser nicht mehr raus. Ich wollte da aber raus. Hab nur gesagt, wie schaffst du das? Also habe ich mir den Sportpsychologen genommen.
Ich meine, das ist ja nicht nur bei Schiedsrichtern, bei Sportlern, bei Prominenten so. Das ist ja überall
das
so.
Ist jemanden
zu haben, der sich damit auskennt, so eine Verwirrung im Kopf zu lösen, macht ja hochgradig Sinn.
Genau. Ne?
Und bei dir, wenn du die drei Beispiele nennst, denke ich mir so, wow, ja klar, viel zu viel.
Ja.
Kann man alleine nicht hinbekommen.
Kann man eigentlich alleine nicht
hinbekommen. Kann man vielleicht auch der Familie und Freunden nicht immer aufbürden, das zu tun.
Und zumindest dann, mit einem Ziel, dass du noch irgendwo ganz woanders hin willst. Wie soll das funktionieren? Ja. Also habe ich gesagt, ich brauchte irgendwie Hilfe. Und wie komme ich aus dieser Schublade raus? Was kann ich anders machen, damit ich gesehen werde als ein anderer, als der ich bin?
Ja.
Also ich sage immer, und das sage ich auch mal jungen Schiedsrichtern, auffallen, ohne aufzufallen.
Ja.
Da musst du erstmal nachdenken, ne?
Da musst du erstmal einsortieren.
Das heißt, du musst irgendwas anbieten.
Diese Denkpause schneiden wir dann raus.
Du musst irgendwas anbieten, um auf dich aufmerksam zu machen, aber du darfst nichts verändern. Im Sinne von, ich mache jetzt ein Spiel extra schwer, damit ich eine gute Note kriege. Mhm. Sondern, was kann ich tun in diesem Spiel, um besser dazustehen? Im Sinne von, ich laufe mehr. Ich sorge wirklich dafür, mit wirklich harter Arbeit, meine Einzelentscheidung, die nicht so gut waren, besser zu machen. Ich, keine Ahnung, ich eigne mir an, vielleicht ein Augentraining zu machen, was auch immer. Also biete irgendwas an, damit du sichtbarer wirst, ohne dass du das Spiel verdrehst. Also auf Schiedsrichter bezogen. Das geht ja in viele Bereiche so. Also ich muss irgendwas machen, um aus dieser Bubble rauszukommen.
Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du gerade gesagt, Sehtraining und so weiter. Gibt es da irgendwie auch dann einen Pool, wo man, also wenn du jetzt sagen würdest, du fährst natürlich am absoluten Limit, bist wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern bist einer der besten Schiedsrichter in Deutschland, aber wenn du jetzt sagen würdest, daran kann ich noch arbeiten, was wäre das?
Also es ist, man geht ja immer, immer von dem aus, was der Ist-Stand ist. Ja, zumindest mache ich das in dem Moment so. Also ich versuche mal, auch wieder ein neuer Spruch, stärken, Schwächen. Ne? Jetzt
brandneu.
Es ist brandneu. Ne? Also,
finde ich herrlich, den Spruch.
Da ist natürlich auch was dran. Ne?
Klar,
also eine gewisse Erhaltung, es bringt ja nichts, wenn ich sage, das schaffe ich schon. Ja. Ne? Aber versuchst du nicht, das zu erhalten, ja, und das andere, da muss ich aber dran arbeiten, also es muss schon irgendwie, das muss schon ineinander übergehen. Und das war in der letzten Saison, also vor meiner Verletzung, schon meine Entscheidungsqualität. Also ich habe schon auch viel Pech gehabt mit gewissen Entscheidungen, aber ich habe gewisse Entscheidungen, die spielentscheidend waren, nicht ohne Hilfe des VARs lösen können. Jetzt kann man sagen, der hat das Spiel aber geil gepfiffen, ja, ein geiler Kommunikator und ein geiles Spiel, keiner wollte was von dem, jetzt musste der zwar einmal rausgehen und das korrigieren, aber wollte keiner, war ja so klar. Und das ist genau das Problem, es war ja so klar. Also ich hätte es auch selber entscheiden können, nicht in jedem Fall, aber in vielleicht in 3-4 Situationen hätte ich vielleicht, wenn ich vielleicht noch den Extrameter gegangen wäre, wenn ich vielleicht nochmal mich anders gestellt hätte, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Glück gehabt und das Glück erzwungen hätte, hätte ich vielleicht die Entscheidung auch selber treffen können, hätte den Videoassistenten gar nicht bemüht, wäre meine Entscheidungsqualität besser gewesen. Das ist ein ganz klarer Fokus für mich gewesen, das zu verbessern mit Neuroathletiktraining, mit Fokus auch in Sachen Sportpsychologie. Das sind ja ganz spezielle Fragestellungen, die ja gemacht werden, ganz spezielle Aufarbeitungen, wie man besser werden kann in dem Punkt. Und das gehe ich jetzt an und dann schauen wir mal, was nächste Saison passiert.
Jetzt heißt der Podcast hier dein erstes Mal. Und da muss die Frage natürlich kommen, so wie zum Teufel kommt man eigentlich auf die Idee, Schiedsrichter zu werden und zu sagen, okay, jetzt kicke ich nicht, wie alle meine ganzen Kumpels um mich herum, sondern ich pfeife jetzt zum ersten Mal ein Spiel. Also was war da los? Warum hast du das getan?
War gar nicht so anders wie bei anderen auch. Ich hatte gar keinen Bock, Schiedsrichter zu werden.
Und sie brauchten also, einfach einen und du warst nicht...
Nee, auch das nicht. Also ich war in der Tat auch jetzt ne, Selbstbeweihräucherung, ich war auch ein relativ guter Kicker. Habe in der Hamburger Auswahl gespielt, wollte zum HSV, wurde hinchauffiert, St. Pauli dann auch in der A-Jugend gespielt. Also ich war ein relativ guter Kicker, bis dann die beiden Kreuzbandrisse kamen. Und ich wollte eigentlich damals, als ich in der Jugend gespielt habe, mit 13, 14, wollte ich kein Schiedsrichter werden. Und wie es so war früher und heute immer noch, der Vereinsobmann oder der Trainer kommt auf mich zu und sagt, wir haben keinen Schiedsrichter. Wollt ihr nicht. Und zwei haben gesagt, machen wir. Waren meine besten Kumpels in der Mannschaft. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall will ich Schiedsrichter werden. Ich will kicken.
Wie alt warst du da?
Da war ich 14. Und mit 14 kannst du in Hamburg den Schein machen. Und dann haben die ein Jahr gepfiffen und haben dann irgendwann gesagt, Patrick, ohne Witz, das bringt voll viel Spaß. Du kannst dir nicht vorstellen, das ist richtig geil, das macht richtig Laune. Mach das mal.
Sind die beiden immer noch aktiv?
Und nein, der eine ist jetzt CEO bei der Metro, Khaled Bakban. Schöne Grüße, Khaled. Kevin Oje ist, glaube ich, jetzt irgendwie nach Lüneburg gezogen. Okay. Sind beide nicht mehr aktiv. Khaled war auch eigentlich immer der, von dem man gesagt hat, der pfeift irgendwann Bundesliga. Und wir waren drei, so man könnte fast schon sagen, so goldener Jahrgang.
Das gibt es auch bei Schiedsrichtern?
Das gibt es auch bei Schiedsrichtern. Weil wir drei wirklich stabil gleichzeitig Klassen übersprungen haben und aufgestiegen sind. Bis teilweise in die dritte Liga. Wo ich dann bei Khaled gewunken habe, als Uerding noch ein Verein war, wo man hinfahren konnte. Das ist ja nicht mehr der Fall. Da hießen sogar noch Bayer, ich weiß es gar nicht. Ich wollte es nicht. Und dann habe ich es gemacht. Und das ist das Interessante an der Schiedsrichterei. Du kannst erst sagen, ob du da Bock hast, wenn du es gemacht hast.
Ist ja bei vielen Sachen im Leben so, ne? Aber du brauchst ja irgendwie den Anstoß, das mal zu machen.
Du brauchst den Anstoß, das mal zu machen. Ja. Und das ist natürlich was Spezielles, weil du musst Entscheidungen treffen.
Genau, und das ist ja, also wir haben ja schon mal fürs Magazin Gespräche geführt und da ist mir im Kopf geblieben, dass du gesagt hast, dass das einfach so viel Spaß macht, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und dass das was ist, was dich auch im Leben so weitergebracht hat. Ne? Das heißt, das, was du in der Schiedsrichterei von klein auf gelernt hast, hat dich im Leben wahnsinnig weitergebracht. Und deswegen wirbst du ja auch für den Job des Schiedsrichters.
Ja, weil wir eine Denkumkehr brauchen. Weil das ist das, was alle denken. Denkst du an Schiedsrichterei, denkst du, warum tue ich mir das an? Der kriegt nur auf die Schnauze. Ja. Das ist das, was du mit Schiedsrichterei assoziierst. Als allererstes. Absolut. Und nicht, Alter, was ein geiler Job. Das gibt's noch
niemals
nicht. Entscheidung treffen. Heute, die Leute können sich mal zwischen Pizza und Nudeln entscheiden. Ey, ist ja unfassbar. Ey. Und dann bist du auch noch kritikfähiger. Und du bist ein Organisationstalent. Und was du alles für geile Attribute lernst, das assoziiert keiner mit Schiedsrichterei. Die denken nur, der kriegt die auf die Fresse. Warum immer dieselben Dinge, die du da hörst. Und diese Denkumkehr, dafür werbe ich eigentlich überall, wo ich kann, weil du mit diesem Job, dir wird Tür und Tor geöffnet. Also ich sag mal so, du musst natürlich eine gewisse Art von sozialer Kompetenz mitbringen, um vielleicht ganz oben anzuklopfen, auch im Beruf. Aber grundsätzlich, wenn du Schiedsrichter bist und das gelernt hast und weißt, dich durchzusetzen, dann ist dir Tür und Tor geöffnet in der Berufswelt. Definitiv. Das kann ich so unterschreiben, sage ich überall so, weil nochmal, Kritikfähigkeit, Entscheidung treffen. Mhm. Also ich vergleiche das immer, wenn ich, du stehst als 15-Jährige, meine Tochter hat auch mal gepfiffen oder pfeift immer noch, weil sie war auch verletzt, als sie das Abi gemacht hat. Du stehst dort, musst erstmal lernen, zeige ich nach links oder nach rechts, ja, wo muss ich mich hinbewegen, wo ist die beste Position, um zu gucken, ob der Ball im Aus ist, dann kommt noch ein Junge, da muss die Schulbänder zugemacht werden, dann kommt der Trainer von drüben und sagt, ey, ist aber für mich. Ja, also du musst ja mit 1000 verschiedenen Reizen auf einmal umgehen, das hast du vorher nie gelernt. Und am Ende musst du noch eine Quittung schreiben, ja, du bist also auch noch buchhalterisch tätig, ja, also BWL hast du auch noch in der Tasche, ja, und musst zum Trainer gehen, der dich noch beschimpft und dann sagt, pass mal auf, du Otto, von dir kriege ich aber auch noch 10 Euro. Ne? Also, was du alles abspulst innerhalb eines Spiels, ist schon cool und das bringt dich unfassbar nach vorne.
Ist denn von deinen 4 Kindern jemand dabei, der oder die in deine Fußstapfen mal treten möchte?
Ja, ich glaube, die, sagen wir mal so, die dritte, die wollte das mir zuliebe machen, das hat nicht so richtig funktioniert, das kann aber nochmal was werden, weil die ist eigentlich prädestiniert dafür, ehrlicherweise, die ist auch gerade bei der Polizei im Praktikum, die 16, die macht das toll und die jetzt das Abi gemacht hat, Leonie, die ist Schiedsrichterin, aktiv, die musste allerdings, weil sie eben so wie ich im selben Alter ein Kreuzband, das hatte im Sportprofil, aufhören, dann hat sie noch eine Verletzung gehabt, dann kam das Abi dazwischen. Sie muss für sich selber entscheiden, ob sie es mal macht, aber sie hat lange gepfiffen und das war auch vernünftig.
Okay.
Also da muss man schon sagen, da ist auf jeden Fall auch Potenzial da, aber am Ende, sage ich ganz ehrlich, das sollen sie für sich selber entscheiden. Ja. Die Große studiert in Berlin Schauspiel, die sind machen alle einen tollen Weg.
Mhm. Du hast gerade gesagt, deine Tochter macht jetzt ein Praktikum bei der Polizei, da komme ich einmal auch zu deinem, das vergessen ja immer viele, ne?
Aus Beruf.
Das Schiedsrichter, ja, ist ja wirklich so. Ne?
Ja,
also
so,
du hast noch einen seriösen Beruf nebenbei.
Ja. Ja.
Du bist Polizist und da hast du uns im Vorfeld auch erzählt, dass du da gerade aktuell so ein Projekt hast, das dir besonders am Herzen liegt. Also wir leben ja hier in Hamburg, wir bekommen diese leider immer wieder häufiger auftretenden Verkehrsunfälle mit, die eben durch abbiegende LKW, durch abbiegende Autos, eben durch diesen Schulterblick, durch den fehlenden entstehen. Und da hast du ein Projekt ins Leben gerufen. Richtig? Und das liegt dir sehr am Herzen.
Erzähl genau. Also, vielleicht nur im Vorwege. Ich betreue den Plakat- und Liederwettbewerb der Polizei Hamburg. Also ich bin an der Dienststelle für Verkehrsprävention und Verkehrserziehung. Ich war ganz lange Jahre der Hamburger Verkehrskasper. Also habe dem Hamburger Verkehrskasper meine Stimme gegeben.
Ja.
Ich bin dann in die Schulen gefahren und habe tri-tra-tra-la-la. Also habe im Endeffekt, ich kann so ein paar Stimmen imitieren. Daher kennst du mich, ein paar Stimmen imitiert. Norbert Nase, Bösewicht. Hey. Also ich kann so ein paar Dinger kann ich rauskloppen. Muss man halt lernen, ist ein Handwerk, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, weil die Dankbarkeit der Kinder, die du sonst als Polizeibeamter von der Öffentlichkeit vielleicht nicht so bekommst, die ist unfassbar.
Mhm.
Die ist unfassbar. Und du kommst ja auch in sozial schwache Stadtteile, wo Kinder auch vielleicht kein gutes Elternhaus haben und die umarmen dich dann, die packen dich an und das ist schon wirklich, also teilweise echt heftig und herzerreißend, was du da erlebst. Und da wusste ich, das ist meine Dienststelle, das finde ich toll und habe dort diesen Plakat- und Liederweb übernommen. Das ist eine weitere Säule, wo Kinder und Jugendliche von der 3. bis zur 9. Klasse, wir geben einen Slogan vor und die malen dann oder komponieren mit der Chorleiterin, komponieren die dann Lieder und zu diesem Slogan malen die dann Bilder und die werden prämiert im Ernst-Deutsch-Theater. Wir sind ein Verein, den wir gegründet haben vor Ewigkeiten, damit dort Kinder auch Geldpreise erhalten können für die gemalten Bilder. Und das wird riesengroß prämiert. Da ist der Bürgermeister mit einer Videobotschaft dabei und ich moderiere das mit. Und beim Liederwettbewerb ist Oerding und Revolverheld und Zukowski in der Jury. Also da wird richtig dick aufgefahren. Und die machen richtig tolle Werke. Und so sehen Kinder den Straßenverkehr aus ihren Augen und Erwachsene können sehen, wie Kinder den Straßenverkehr sehen aus ihren Augen. Sowohl einmal künstlerisch singend, als auch künstlerisch malend.
Mhm.
Das ist mein Wettbewerb.
Mhm.
Und der Slogan für dieses Jahr ist Supertrick Schulterblick.
Mhm.
Und jetzt ist, und Straßenverkehr ist, um niemanden zu verurteilen, eine allgemeine Sache. Grundsätzlich ist natürlich ganz häufig der Fall, dass abbiegende Fahrzeuge diejenigen, die dort an der Straße stehen, nicht sehen wollen, weil jeder Fehler macht. Das macht keiner mit Absicht. Aber jeder ist im Straßenverkehr gefragt, seinen Teil dazu beizutragen, dass es uns gut geht. Das ist ja auch der Paragraph, der sagt, jeder hat sich zuzuverhalten, dass kein anderer gefährdet und so weiter und so fort. Ich will das jetzt kein rechtliches Ding hier rausmachen. Aber deswegen sind alle mit im Boot. Deswegen ist das, was dann in Volkshof passiert ist im März mit dem 7-jährigen Jungen, der vom Müllauto überfahren wurde, Nicht nur, weil ich aus der Ecke komme, sondern das hat mich einfach, weil Kinder in dem Alter, meine Tochter ist, wir haben Kinder in dem Alter, meine Frau arbeitet in dem Kindergarten, wo der Junge selber, das hat mich bewegt und echt bewegt, muss ich sagen. Und ich habe gesagt, das darf eigentlich nie wieder passieren. An der Stelle gab es noch nie einen Unfall. Mhm. Noch nie. Mhm. Das hätte nicht passieren dürfen. So, und ich will, dass das nie wieder passiert. Und bin jetzt dabei, eine Kampagne zu machen. Und ich darf nicht zu viel verraten, weil wir noch am Fundraising sind. Also okay. Wir suchen noch Sponsoren. Mhm. Das sieht sehr gut aus. Mhm. Eine Kampagne zu machen, die Hamburg und deutschlandweit vielleicht Gehör findet, zum Thema Schulterblick abbiegen miteinander. Und das ist das, wo ich gerade dabei bin, das zu planen, neben der Tätigkeit im Endeffekt mit diesen Wettbewerben, die immer einmal im Jahr stattfinden. Also so meine Arbeit bei der Polizei.
Richtig gute Aktion. Viel Glück, dass ihr das auf die Beine gestellt
habt. Definitiv.
Richtig cool.
Sehr gut. Patrick, ich mache nochmal zwei schnelle Fragen zum Schluss. Mhm. Die eine interessiert mich persönlich sehr. Kannst du das sagen, aus deiner Sicht der beste Schiri aller Zeiten? Gibt es das? Kann man das so sagen?
Ich würde das gliedern in einmal die beste Schiedsrichterleistung, die ich je gesehen habe, live für mich und der beste Schiedsrichter. Also ich hatte nie große Vorbilder als Schiedsrichter. Also ich habe nicht gesagt, das ist mein Vorbild, so wie der will ich mal sein. Habe ich nie gehabt. Alle nehmen immer Colina. Also mit Colina verbinde ich nicht so viel, muss ich sagen. Das ist ein hervorragender Schiedsrichter gewesen und natürlich auch einer der besten seiner Art, ohne Frage, weil er auch hat natürlich ein sehr prägnantes Gesicht, Ausstrahlung, Aura, Augen etc. Das passt natürlich dazu zu einem Weltklasse-Schiedsrichter. Ja. Und deswegen waren für mich Vorbilder nie so gegeben. Wir haben, wie gesagt, Howard Webb kenne ich persönlich, ist auch noch ein ganz feiner Mensch, ehrlicherweise. Ist ja mit Bibiana Steinhaus Webb verheiratet, die ich ja auch eine sehr gute Freundin von mir ist. Howard kenne ich auch, ist auch ein hervorragender Schiedsrichter. Wir haben viele tolle Schiedsrichter, deswegen kann ich da keinen einzelnen herauspicken. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass, auch wenn vielleicht das einige Bayern-Fans nicht hören mögen, Szymon Marciniak aus Polen. Der hat das WM-Finale 2022 gepfiffen. Mhm. Argentinien gegen Frankreich. Und da hat er für mich die beste Schiedsrichterleistung abgeliefert, die ich je gesehen habe.
Okay. Hat fast Potenzial, sich das nochmal anzugucken.
Die ich je gesehen habe. Das war für mich so unfassbar geil gepfiffen. Sowas habe ich noch nie erlebt. Okay. Also wirklich, das muss ich wirklich sagen. Du musst ja wissen, wenn du Argentinien pfeifst oder südamerikanische Länder, da ist ja Rambazamba drin. Im Viertelfinale ist Antonio Mateo Lajos, ganz bekannter Schiedsrichter aus Spanien, der seine Karriere beendet hat, völlig untergegangen in dem Spiel. Hat Argentinien gegen Holland gepfiffen mit 17 gelben Karten, das ging drunter und drüber.
War auch ein Wahnsinnsspiel.
War ein Wahnsinnsspiel, hat er nicht unter Kontrolle bekommen.
Ja.
Hat er abgegeben. Hat er einfach abgegeben, das Spiel. Da hat ein anderer gepfiffen gefühlt. Ja, hat er abgegeben. Das passiert, ist mir ja auch schon passiert, deswegen ist jetzt im Glashaus. Ich will nur sagen, dass du wissen musst, ne? Und er hat in der ersten Minute hat er sich den ersten Argentinier geschnappt und den gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Und das hat er durchgezogen und die haben ihm gefolgt. Und wenn du in der 117. Minute...
Das ist ein Wahnsinn, Spielverlauf für ein Schiri,
Strafstoß,
ne?
Dass der zum 3:3 für Frankreich führt, pfeifst. Und keiner will was von dir. Im wichtigsten Spiel der Welt.
Hast du richtig gemacht.
Alles richtig gemacht.
Ist das so gewesen, dass so da gar das keiner gewesen. Hin ist?
Die Nein, die haben, okay. der hat ein Handspiel gepfiffen. Der Argentinier springt raus, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Hat den Arm so rechts oben, ein ganz klares Handspiel. Er steht perfekt. Klare Zeichengebung, ohne dass irgendeiner an ihm rüttelt. Klare Kommunikation, klare Präsenz. Und dann gucken die alle ihn an. Auf der Bank fangen sie schon an zu heulen, weil sie wussten, scheiße, es gibt jetzt einen Strafstoß. Der eine, der wollte, dann kam zwei und haben mit ihm ein bisschen diskutiert, aber keiner hat ihn angegangen, ist auf ihn losgelaufen und auch sofort haben sich wieder entfernt. Das Spiel ging ja dann für Argentinien im Elfmeterschießen ja dann positiv aus, aber die Art und Weise, wie der dieses Spiel geleitet hat, von der Gestik, Mimik, Kommunikation, Entscheidungsqualität, unfassbar. Cool. Deswegen ist das für mich die beste Schiedsrichterleistung, die ich in den letzten 10, 15 Jahren gesehen habe. Vorher habe ich nicht geguckt. doch, ich war ja schon 30 Jahre Schiri. Aber, naja, genau. Ja.
Patrick, wir kommen zur letzten Frage. Gibt es ein erstes Mal, auf das du dich in Zukunft noch freust?
So, jetzt kommt bei dir die Denkpause. Das braucht ein bisschen.
Ich wollte eigentlich spontan antworten. Aber ich habe es mir noch verkniffen. Aber ich glaube, es macht Sinn, wenn ich sage. Wenn ich aufhöre.
Darauf freust du dich?
Ja.
Weil?
Weil es dann gut ist.
Und wann hast du denn vor, aufzuhören?
Das Weiß ich noch nicht.
Okay.
Aber nicht lange. Es wird nicht mehr lange dauern, glaube ich.
Und ist das tatsächlich so ein Moment, weil du glaubst, du hast dir jetzt auch durch deine Tätigkeiten, die du hast, so rundherum was aufgehoben, dass du auch guten Gewissens aufhören kannst?
Ja, ich glaube, ich werde mich darauf freuen, weil dann der ganze Druck auch abfällt. Mhm. Also es ist immer Druck da, definitiv. Und ich glaube, in dem Moment, wo du sagen kannst, jetzt ist Schluss und bist mit dir im Reinen, das, glaube ich, wird ein ganz, ganz toller Moment. Da freue ich mich richtig drauf. Mein erstes Mal zu sagen, ich pfeife kein Spiel mehr. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, weil man, das wirst du als Fußballer kennen, wenn du in Stadien einläufst, wo 80.000, 70.000, 60.000, das ist teilweise wie eine Sucht. Und dich davon zu lösen.
Also ich kenne viele Spieler, die jetzt in meinem Alter sind und jetzt aufhören müssen und die Frage nach dem danach.
Genau, richtig.
Und du hast es nicht mehr, dass du dann da ein Tor schießt und das Stadion explodiert.
Ganz anders, also dann bist du dann gefühlt alleine. Und damit musst du zurechtkommen und das musst du wollen und das musst du ausschleichen. Damit du da das Problem nicht hast oder dir drumherum was aufbauen oder mit dir im Reinen sein und zu sagen, jetzt höre ich auf, ist mir egal, dann habe ich halt gerade gar nichts mehr, es ist okay für mich. Das musst du für dich klären. Und das habe ich sogar schon für mich geklärt.
Cool.
Aber wenn ich aufhöre, weiß ich nicht, weil es bringt mir natürlich Spaß, aber ich weiß, wenn ich aufhöre, freue ich mich drauf. Und dann das erste Mal zu sagen, ich pfeife nicht mehr, da freue ich mich irgendwann drauf.
Das war nicht die ganz letzte Frage, eine habe ich noch.
Und
zwar eine kleine, und zwar, einfach, dass
du
legst uns jetzt gerade hin, war auch gar überhaupt nicht vorbereitet.
Ja.
Wenn jetzt jemand dein letztes Spiel abpfeift, wie würdest du dir denn eigentlich wünschen, dass derjenige abpfeift? Wir haben zwei Möglichkeiten
zur Auswahl.
Achtung, einmal klassisch.
Ja.
So? Ja. Oder aber?
Oder man könnte so abpfeifen.
Was? Zu deinem Abschied, was wär's?
Den zweiten kenne ich. Ja. klassisch.
Klassisch.
Ja.
Und dann ist vorbei.
Und dann ist Ende. Genau.
Dann beenden wir das hier klassisch. Vielen, vielen Dank
Gerne. Für
deine Zeit. Ich finde, das war ein sehr ehrliches, spannendes, echt gutes Gespräch.
Sehr gerne.
Vielen Dank, Patrick.
Danke, danke.
Und ich werde mir
euch
jetzt nochmal das Spiel angucken. Von der WM Argentinien gegen Frankreich.